als das Wort vom Leder zog. Er roch nach Leder wie alle anderen Damen und Herren, die mit mir das Bett teilten. Und wie seine Vorgängerinnen verließ er es jeweils etwas zerknittert, ja angeschlagen, weil es sich unbequem treiben lässt unter schweren Decken, wie sie damals zu Internatbetten gehörten. Ich war zu der Zeit damit beschäftigt, allen Wünschen zu entsagen, die den einen Wunsch gefährdeten, eine Georges Sand zu werden. Eine Georges Sand in Männerkleidung, mit einem großen Hut auf dem Haar und einem frechen Gemüt, das sich einen Dreck um Konventionen scherte und mit Chopin ab und zu im Danieli dinierte. Chopin konnte warten, ich hatte ja meine nächtlichen Gefährtinnen. Vom Feinen hatte ich ohnehin keine große Ahnung. Also auch nicht von den Vorzügen eines heimlichen Treffens in Danielis Gemächern. Aber eine Georges Sand zu werden brauchte Eile. Sie war eine Dichterin und offensichtlich war es nur Dichterinnen gestattet, wie die Männer in Hosen und mit großen Hüten auf dem zu kurz geschnittenen Haar aufzutreten. Ich musste also Dichterin werden. Da sie, die Sand nicht in Griffnähe war, hatten ihre Kolleginnen die Aufgabe, ja Pflicht, mir unter der Bettdecke beizubringen, was um Himmels Willen denn eine Dichterin sei. Der Unterricht, wie im ersten Satz dieses Textes berichtet, begann mit der genauen Erkundung des Ledergeruchs. Wie die Parfums eines gewissen, damals allerdings noch in den Kinderschuhen steckenden Dichters und deshalb als Bettgefährte noch nicht zu haben, lernte ich, dass sich Leder auf mannigfaltigste Weise verströmt und verschwindendste Regungen, ja Erregungen auslöst. Rindsleder, Kalbs-, Schweins- und Ziegenleder. Während der heutige Lederliebhaber seine Opfer lediglich an Spaltleder entrichtet, das auch mit bester Nase nicht mehr als das eine oder andere Leder auszumachen ist, war es meiner Jugend vergönnt, mich an den Gerüchen von Kälbern, Schweinen, Ziegen oder Rindern zu ergötzen, ehe ich mich der Person annahm, die derart ausgerüstet in der Klosterbibliothek warteten, in Schränken aus Nussbaum, mit kunstvoll gedrechselten Stützen und, wenn auch unnötigen, aber der Schönheit dienenden Säulen versehen, hinter verzierten Glastüren. In die hölzernen Umrandungen der Türen waren Schlösser eingelassen, die in ihrer funktionellen Einfachheit zum Einbruch geradezu luden. Allerdings bediente ich mich später eines Nachschlüssels. Und ihn zu erstehen, kostete mich einiges. Ich weiß nicht mehr, wie manchen Sonntag ich trockenes Brot hinunterwürgte oder auf andere für heranwachsende fast unabdingbare Köstlichkeiten wie Butter, Marmelade und Wurst verzichten musste, um mich des Schweigens meiner Internatskameradinnen zu versichern und an die notwendigen Taschenlampenbatterien heranzukommen. Bestechung hin oder her. Nie werde ich den Augenblick vergessen, wenn ich eine der Türen wie die Tür zum 7. Zimmer im Märchen öffnete. Vorsichtig, fast ängstlich, bis mir der Geruch der ledergebundenen Bücher entgegenströmte und die Bücher meinen Händen geradezu zuflogen. So schien es mir jedenfalls. Sie luden mich ein, sie zu beschnuppern, zu betasten und schließlich nach langem, schier unerträglichen Zögern in ihnen zu blättern und zu lesen. Was so gut roch, musste noch andere verborgene Vorzüge haben. Also landeten sie der Reihe nach in meinem Bett. Was nicht bedeutete, dass sie alphabetisch geordnet anzutreten hatten, denn auch, aus was für Gründen auch immer, so standen sie auch nicht in der Bibliothek. Einige reichte ich an meine Bettnachbarinnen weiter, die Droste zum Beispiel mit ihrer Judenbuche, Lasker Schülers Prinz von Theben, die uns lustvolles Leid beschieden und heiße Tränen entlockten. Nietzsches Umwertung aller Werte hingegen ließ uns bar jeder Hoffnung, seinem Menschenideal auch nur annähernd zu genügen, in einem Meer von Verzweiflung zurück, der wir mit einem gemeinsamen Selbstmord ein Ende machen wollten. Ben, Sartre, Goethe, Keller, Meyer, Jean-Paul, von Arnim und Brentano, aber auch religiöse Schriften wie die vom Pater Leppich oder der heiligen Theresia. Rose Auslanders und Christine Lavants frühe Gedichte. Sie alle spielten mit unseren Gefühlen und unserem bescheidenen Denkvermögen wie auf Instrumenten. Wir waren ihnen hörig. Nicht um den Preis des Himmels, sondern um den des Leders willen. Nie habe ich herausgefunden, nach welchen Kriterien die Schwestern vom heiligen Benedikt, unsere Nachtgefährtinnen und Gefährten, in welches Leder kleideten. Erst glaubte ich, je schärfer riechendes Leder, umso verstorbener der Autor, die Autorin. Aber Lavants Gedichte rochen ebenso scharf wie die von Goethe. Auch verrieten die verschiedenen Gerüche nichts über das Geschlecht der Dichterinnen. So heute vermute ich, dass die Entscheidung mit wenigen Ausnahmen, zum Beispiel Ausländer und Lavant, der Scham gehorchte, nicht der Vorliebe. Denn je schärfer der Ledergeruch, umso höher standen sie in der Rangliste des katholischen Indexes. Am schärfsten roch Nietzsche, so durchdringend, dass man andern Tags gut daran tat, ein paar Tropfen Terpentin aufs Laken zu träufeln, um den Ledergeruch zu vertreiben. Immerhin wurde in unseren Betten regelmäßig nach verbotenen Aneignungen wie Taschenmessern, Lippenstift, Nagellack und, ja, wie könnte es anders sein, nach verbotenen Büchern gefahndet. Ungesund nannte man sie. Jene Bücher, die zu lesen eine Genehmigung des Vatikans voraussetzten, über welche unsere akademisch gebildeten Nonnen verfügten, nicht aber wir. Eine Genehmigung, die nur wissenschaftlichen Studien erlaubte, während wir auf Umwegen, wenn das vorige Beriechen und Betasten ein solcher ist, das Träumen in Sätzen und die Lust am Wort erlernten. Heine roch zu sanft, als dass ich ihn als einen der ersten in mein Bett geladen hätte. Er war in sehr helles, braunes Leder gebunden, das im Sonnenlicht golden schimmerte, wie der Blattschnitt. Und in das weiche Leder waren zierliche Buchstaben eingeprägt, die mit Girlanden und Ornamenten weiter verschnörkelt den Namen des Dichters nur mit Mühe entziffern ließen. Er musste, schloss ich daraus, sich um einen besonders bescheidenen Dichter handeln, um einen, der sich hinter seinen kaum lesbaren Namen und Buchtiteln versteckte, als wären sie es nicht wert, gelesen zu werden. Auch das Format unterschied sich von anderen Büchern. Goethe zum Beispiel bewohnte ein ganzes Regal mit seiner majestätisch ausladenden Bücherreihe, während Heine im hellen Braun sozusagen ein Hinterhaus in der Bibliothek bewohnte. Einige Büchergestelle waren zweireihig beladen. Man musste Werke aus der ersten Reihe wegrücken, um die zweite Garnitur, wie ich sie in meiner Ignoranz nannte, zu gelangen. Heine also. Heinrich. Gedichte von Schubert vertont in der Schule zu Schanden gesungen. Du singst nicht, du brummst, hieß es, wenn meine Stimme überhaupt einmal zu hören war. Ich hatte keinen Grund, Heine zu lieben oder freiwillig zu lesen, gar unter der ständigen Bedrohung, beim nächtlichen Stelldichein mit ihm erwischt zu werden. Es hätte den Verlust der Taschenlampe und anderer notwendiger Dinge oder Freiheiten bedeutet. Ausschlaggebend, Heine doch die Ehre zu erweisen, war eine Bemerkung unserer Deutschlehrerin. Heine sei, so sagte sie eines Tages nach einem unserer besonders misslungenen Versuche, Schuberts Vertonungen einigermaßen stimmsicher wiederzugeben, beiläufig, wegen seiner Werke verfolgt und einige seiner Gedichte seien sogar verboten worden. Und da ich in der Meinung, es unterstreiche die Wirkung von Männerkleidung und eben solchen Hüten auf meinem zukünftigen Schriftstellerinnenhaupt, einst auch verboten werden wollte, gelangte Heine endlich in mein Bett. In den modernen Buchhandlungen wurden gerade Sartres erste Fliegen an den Mann bzw. an die Frau gebracht. Als ich bei den Göttern im Exil landete und erfuhr, wie Christus, dem wir schon in den frühen, noch dunklen Morgenstunden in der kalten Klosterkirche zu huldigen hatte, diese vom Lichtgipfel ihrer Macht gestürzt habe und sie jetzt auf Erden im Dunkel alter Tempeltrümmer oder Zauberwälder ihr Wesen trieben und die schwachen Christenmenschen sich hierhin verirrt, durch ihre verführerischen Teufelskünste, durch Wollust und Schönheit, besonders durch Tänze und Gesang, zum Abfall verlockten. Wesen las ich, nicht Unwesen, wie das Böse von unseren Erzieherinnen genannt wurde. Wobei es auch hier wie im Guten Aussprechliches und Unaussprechliches gab. Heines Ketzereien gehörten zum Unaussprechlichen ebenso wie die vollkommene Güte Christi. Das war verwirrend, hinderte mich aber nicht daran, an der Güte Christi zu zweifeln und Heines Ausführungen willig zu folgen. Ketzereien gehörten offensichtlich zu wahren Dichtern und Dichterinnen, denn hatte unsere Deutschlehrerin Heines Lieder nicht mit dem Vermerk der wahren Dichtung versehen? Wenn das, was wir ziemlich talentlos sangen, wahr war, musste es auch der Rest sein. Ich las mich durch das Exil der Götter, das schon 1324 vor Christus Volkssiebe zu Ruhm und Krone kamen, gerade wie heute jene, gegen die wir anzuschreiben versuchen. Ich lernte, dass Könige ihre Betten auch ab und wann mit Affen teilen und Elefanten zu Melancholikern werden, wenn sie unter Menschen geraten. Dass noch der lausigste Lump, so schlau und von Ausdauer ist, vom Volk zum Lord erhoben wird, wenn ihn nach fremdem Landbesitz gelüstet und selbst ein Henker nach getaner Arbeit von seinen Opfern in den Schlaf gesungen wird. Ich lernte, auf Adonis zu verzichten, da andere lange vor mir es bitter bereuten, als sie statt dem ersehnten Schönling einem Kadaver zur Frau gegeben wurden. Ich war eine gelehrige Schülerin, wenn auch tagsüber nicht ganz bei der Sache und während des Unterrichts oft in einen fast aussichtslosen Kampf gegen den Schlaf verwickelt. Bei der Vorrede zu Atta Troll angelangt, warnte mich Heine, nicht zu verzagen, wenn selbst leere Köpfe Ehrenbecher überreicht bekämen. Es gelte ein unveräußerliches Recht zu vertreten, das Recht des Geistes, zumal in der Poesie, Hohlköpfe hin oder her. Im Klartext hieß das, endlich mit Worten vom Leder zu ziehen, den Bemühungen unserer Erzieherinnen zu widerstehen, die uns den Kopf mit faulem Zauber zu füllen versuchten. Es hieß, den eigenen Geist freizuhalten, ihn nicht dem Zeitgeist zu unterwerfen, auch wenn es für die entsprechend geratenen Aufsätze schlechte Noten hagelte. Es hieß, der Denkkraft zu vertrauen, während in der Schule mit christlichem Fastfood verköstigt wurde, obwohl unseren Sinnen die Lust nach schärferem, gesünderem stand. Nach Sätzen, die uns fürs Leben in dieser Welt ausrüsteten. Eine Welt, die nur das angepasste, das kriecherische Wesen Mensch als Menschen anerkannte und diesen gleichzeitig zum Sklaven angeblich höherer Mächte erklärte. Gedankenfreiheit war hier nicht gefragt. Wir hingegen suchten nach dem Revolutionären, dem Edlen im Menschen, Wort geworden in Heines Schriften. Es mag sein, auch diese nur halb verdaut wie Nietzsches Erläuterungen, aber das Verdaute reichte, uns gegen das Wort Gottes aus korrupten Pfaffenmündern zu immunisieren und unser Suchen nach den wahren Wurzeln des Wortes fortzusetzen. Ich vertiefte mich weiter in Heine. Er blieb für Monate mein Gefährte. Seine Ironie, sein bissiger Humor, seine Bekenntnis zur Wahrheit als einziges Kriterium in der Dichtkunst beeindruckten mich so sehr, dass ich seine Werke als Taschenbücher erhältlich in den Buchhandlungen zusammenstahl oder das eine oder andere gar ehrlich erwarb, wenn es mein knapp bemessenes Monatsgeld zuließ. Ich wollte ihn besitzen, Leder hin oder her. Die Ausstattung war nicht mehr wichtig. Ich versteckte ihn unter den Matratzen meiner Kameradinnen, unter den Matratzen derjenigen, die als tugendhaft dem Internatsbetrieb bekömmlich galten und deshalb nicht zu befürchten hatten, gefilzt zu werden. Ebenso wie Sartre, den ich auch mitlaufen ließ, wenn es gelang, die Buchhändler zu überlisten. Meine Suche nach Klarheit in Wort und Tat führte schließlich zu meinem Hinauswurf. Ausschlaggebend war ein Freivortrag, den ich zu halten hatte. Meinen ganzen Mut zusammennehmend wählte ich Sartres Fliegen und ließ mich, wahrscheinlich ziemlich holprig, über den Existenzialismus als lebbare Philosophie aus. Noch heute sehe ich das entsetzte Gesicht meiner geliebten Deutschlehrerin, Schwester Fidelis, vor mir. Ein Entsetzen, dass sie das Kreuzzeichen zu schlagen zwang, sich schließlich zu versteinern schien und ihr den Mund verschloss. Die unheimliche Stille im Klassenzimmer ließ mich zwar ab und zu über meine eigenen Worte stolpern, aber insgeheim genoss ich den Skandal. Wenn ich auch wusste, dass dies nach nur 8 Monaten Internatszeit das Ende meiner höheren Schulbildung bedeutete. An den Vortrag im Einzelnen kann ich mich nicht mehr erinnern, wohl aber an den Schluss, den ich Ihnen hier wiedergebend meiner früheren Verlegerin Ruth Meyer vom R&F Verlag widmen möchte, überzeugt davon, dass es einer Beleidigung der Dichterinnen und Dichter gleichkam, uns von den wahren Dichtungen fernzuhalten, zitierte ich Heines eindrucksvolle Warnung aus Deutschland, ein Wintermärchen. O König, ich meine es gut mit dir und will einen Rat dir geben. Die toten Dichter verehre sie nur, doch schone die da leben. Beleidige lebendige Dichter nicht. Sie haben Flammen und Waffen, die furchtbarer sind als Chauvis Blitz, den ja der Poet erschaffen. Beleidige die Götter, die Alten und Neuen, des ganzen Olymps Gelichter und den höchsten Jehova obendrein. Beleidige nur nicht den Dichter. Wie jung ich war, zu glauben, diese Warnung würde eines Tages gehört und ernst genommen werden. Wie naiv, Flammen und Waffen in den Händen der Dichterinnen und Dichter zu wähnen. Wie dumm, nicht verstanden zu haben, dass gestern wie heute Dichterinnen und Dichter, falls sie überhaupt noch vom Leder zogen, beleidigt, verboten, verfolgt und ermordet werden können, ohne dass auch nur ein einziger schwacher Flammenstrahl die Täterinnen und Täter träfe. Es bleibt das gelebte Wort als einzige Möglichkeit, wenigstens ohne Scham in den Spiegel schauen zu dürfen, der wie Schlemihls vom Teufel erschlichener Schatten nach seiner eigentlichen Heimat sucht und uns finden will.